Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 006 vom 8.7.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der lokalen Redaktion in Korbach. Und heute geht es um Perspektiven bei Conti, um Wasserspaß in Wildung und um Brandschutzauflagen in Fühler Feuerwehrhäusern. Los geht's! Und wir nehmen uns erstmal die Woche in den Rückblick. Wir schauen, was ist passiert, was hat Waldeck bewegt. Und da schauen wir am Anfang zu Conti nach Korbach. Da plant Conti einen radikalen Umbau. Der Konzern will sich in drei eigenständige Unternehmen aufteilen. In Tires, ContiTech und Automotive. Besonders brisant ist aber, die Automotive-Sparte soll verkauft werden. Und am Standort Korbach herrscht Unruhe. Denn hier sind alle drei Bereiche sehr eng miteinander verzahnt. Eine weltweit einmalige Konstellation. Bei einer Betriebsversammlung mit 700 Teilnehmern machte Vorstandschef Nikolai Selzer deutlich, die Unternehmensteile würden sich unabhängig besser entwickeln. Doch die Belegschaft ist skeptisch. Betriebsratschef Jörg Schönfelder kritisierte, dass mögliche Verkaufserlöse in Dividenden fließen sollen, statt in das Unternehmen investiert zu werden. Trotz aller Sorgen gibt es auch positive Signale. Die Auslastung ist gut, Qualität und Effizienz stimmen. Ein geplanter gemeinsamer Industriepark soll Synergien zwischen Reifenwerk und ContiTech erhalten. Das Ausbildungsbudget bleibt stabil, eine Verbundausbildung ist geplant. Werkleiter Klaus Ohlwein setzt auf Kontinuität. Gute Leistung sei die Garantie für einen langfristigen Erhalt des Standorts. Der Betriebsrat will die Standortsicherung über 2027 hinaus fortschreiben. Die große Unbekannte bleibt jedoch, wer werden die Käufer sein und welche Pläne haben sie für das Unternehmen? Die Bundesagentur für Arbeit hat zum 1. Juli ihre E-Mail-Kommunikation drastisch eingeschränkt. Alle Liegenschaftspostfächer, wie zum Beispiel korbach@arbeitsagentur.de, wurden deaktiviert. Grund ist der Datenschutz. Die BA setzt künftig auf sichere digitale Zugangswege über ihr Online-Portal und die App BA Mobil. Über diese Kanäle können Kunden datenschutzkonform Bewerbungsunterlagen hochladen, Veränderungen mitteilen und Bescheide einsehen. Anders als bei herkömmlichen E-Mails lässt sich hier die Identität eindeutig sicherstellen. Wer eine E-Mail an die deaktivierten Adressen sendet, erhält eine Fehlermeldung über die gescheiterte Zustellung. Die Umstellung bringt auch praktische Vorteile. Digital eingereichte Unterlagen werden teilweise automatisch weiterverarbeitet, was die Bearbeitungszeit drastisch verkürzen soll. Herkömmliche E-Mails sind oft unverständlich und führen zu zeitraubenden Nachfragen. Die gewonnene Zeit können die Mitarbeiter nun für individuelle Kundenberatung nutzen. Kunden können sich weiterhin telefonisch, postalisch oder persönlich an ihre Arbeitsagentur wenden. Bei Terminen vor Ort empfiehlt die Agentur eine vorherige Vereinbarung. Informationen zu den Online-Angeboten gibt es auf einer speziellen Webadresse und die packe ich in die Shownotes. Die Arbeitslosenzahlen in den Landkreisen Waldeck-Wangenberg und Schwalm-Eder, die bleiben nahezu unverändert. Im Juni waren 8.640 Menschen arbeitslos gemeldet. Und das sind exakt zwei weniger als im Vormonat. Die Quote stagniert also bei 4,6%. Dramatischer zeigt sich der Jahresvergleich. 523 Arbeitslose mehr als im Juni 2024 bedeuteten einen Anstieg um 6,4%. Agenturleiter Volker Breustedt sieht keine Trendwende in Sicht. Schwächelnde Konjunktur und globale Krisen sorgen für Unsicherheit bei den Betrieben, die zurückhaltend einstellen. Oft passen die verfügbaren Stellen dann auch nicht zu den Qualifikationen der Arbeitslosen. Besonders betroffen sind junge Menschen bis 25 Jahre mit einem Plus von 29 Personen. Breustedt appelliert daher an Schulabgänger, eine Ausbildung zu beginnen. Der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Mehrere hundert Ausbildungsplätze sind noch frei. Während die Langzeitarbeitslosigkeit nur minimal um 3 auf 2.361 Personen stieg, zeigt der Jahresvergleich einen drastischen Zuwachs um 249 Langzeitarbeitslose. Immerhin, die Zahl der offenen Stellen blieb mit 2.317 stabil, nur 9 weniger als im Vormonat. Die beruflichen Schulen in Korbach haben ihre stellvertretende Schulleiterin Christiane Becker-Golinski mit stehenden Ovationen in den Ruhestand verabschiedet. Die gebürtige Dortmunderin startete 1992 als Studienreferendarin an der Schule und übernahm 2003 die Aufgaben der stellvertretenden Schulleiterin. In dieser Position organisierte sie maßgeblich eine der größten Schulen Hessens mit und war für Unterrichtsverteilung und Vertretungspläne zahlreicher Schulformen zuständig. Schulleiter Uwe Schönrock würdigte ihr außerordentliches Engagement bei wichtigen Schulentwicklungsprojekten. Sie trieb den Prozess zur selbstverwaltenden Schule voran, entwickelte eine neue schulische Vision mit und organisierte den Unterricht während Corona. Besonders hervorgehoben wurde ihr Einsatz für die Int-A-Klasse ab 2015, die ausländischen Schülern den Einstieg in die deutsche Gesellschaft ermöglichen, sowie ihre federführende Arbeit am Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt. Dieses Konzept wurde später als Best Practice für andere Schulen ausgezeichnet. Ihre Position übernimmt Dirk Schmidt. Die seit Winter geschlossene Sporthalle in Usseln, die bekommt jetzt ein neues Dach. Die Gemeindevertreter Willings haben einstimmig einen Finanzierungsspielraum von 1 bis 2 Millionen Euro beschlossen. Anstelle des problematischen Flachdaches soll nun ein Satteldach gebaut werden, damit die Halle noch 2025 wieder für Vereine und Gruppen geöffnet werden kann. Baumsleiter Marc Honekamp erklärte die Schadenursache. Bereits 2009 und 10 gab es Sanierungsversuche an durchgebogenen Balken. Das alte Flachdach war nur für 125 Kilogramm Schneelast pro Quadratmeter ausgelegt. Heute werden in höher gelegenen Orten wie Usseln 196 Kilogramm gerechnet. Das eigentliche Problem lag in der Entwässerung. 6 Dacheinläufe mit alter Internetleitung waren verstopft und durchgebogen. Wasser staute sich und drang zwischen Isoliereinheiten ein, wodurch nur noch eine komplette Dachsanierung möglich war. Ein Satteldach ermöglicht den parallelen Bau über der bestehenden Halle, sodass ein schnellerer Sportbetrieb wieder möglich wird. Bei einem neuen Flachdach wäre ein teures Schutzzelt nötig gewesen. Bürgermeister Thomas Trachte sieht das Satteldachprojekt als günstiger und zeitnaher an. Und wir schauen nach Bad Wildung. Manuel Luxemburger ist neuer Sportcoach von Bad Wildung und tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Ochs an. Bürgermeister Ralf Gutheil überreichte dem Stadtrat und Geschäftsstellenleiter des VfL Bad Wildung die Ernennungsurkunde. Das Sportcoach-Konzept stammt aus 2016 und entstand ursprünglich für die Integrationsarbeit mit Flüchtlingen. Seit 2022 unterstützt der Sportcoach alle Gruppen, die es schwer haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dazu gehören dann auch arme Menschen und solche mit schlechtem Zugang zu Bildung. Jährlich stehen 10.000 Euro von Land Hessen zur Verfügung, um Vereine bei Integrationsprojekten zu fördern. Bisher nutzen hauptsächlich der VfL Bad Wildung und der TV Friedrichstein die Förderung, doch alle Vereine können sich bewerben, unabhängig von Sportart oder Standort. Zuschüsse gibt es für Trainerfortbildungen in Integrationsarbeit und kreative Projekte, jedoch nicht für die Ausstattung. Für 2025 steht noch etwa die Hälfte der Mittel zur Verfügung. Also, Bewerbungen sind bis 1. August möglich. Das Programm läuft mindestens bis 2026 weiter, auch wenn die langfristige Finanzierung wegen der Haushaltslage Hessens ungewiss ist. Interessierte Vereine erreichen Luxemburger unter sportcoach@badwildung.de. Packe ich in die Shownotes. Westernhüte und Cowboystiefel, die haben das Bild beim zweiten Freien Hagener Line-Dance-Café geprägt, zu dem über 100 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Region kamen. Der amerikanische Gruppentanz, bei dem sich beliebig viele Tänzer nebeneinander und in Reihen hintereinander aufstellen, begeisterte mit synchronen Tanzschritten, Wendungen und Klatschen. Line-Dance-Gruppen aus Bornatal, Gladenbach, Grebenstein, Holzminden, Hunsdorf, Kassel-Korbach, Neuental-Zimmerode, Traisbach, Volkmarsen, Warburg und Wenkbach tanzten gemeinsam mit den Gastgebern aus Freienhagen. Die Freienhagener Landfrauen sorgten für Kaffee und Kuchen, draußen wurden dann noch Würstchen gegrillt. Zu 70 Titeln Country-Musik wurde getanzt. Ein Workshop von Step-by-Step Line Dance aus Speckwinkel war gut besucht. Trotz schweißtreibenden Wetters hielten die Tänzer in der Freienhagener Stadthalle durch. Organisatorinnen Yvonne Mitze und Larissa Himmelmann zeigten sich zufrieden. Auch Bürgermeister Nikolaus Havel war beeindruckt. Manche Teilnehmer nahmen anderthalb Stunden Anfahrt in Kauf. Die Veranstaltungen werden reihum organisiert, was die gute Vernetzung der Line-Dancer zeigt. Interessierte können sich bei Yvonne Mitze unter 0162 966 5809 melden. Ich packe das aber auch mal in die Shownotes. Die Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen, die hat ihr Erscheinungsbild grundlegend erneuert. Das alte schwarz-weiße Logo mit der Augenpartie des Namensgebers Christian Daniel Rauch wurde durch ein modernes, quadratisches Design ersetzt, das den ganzen Kopf des Künstlers zeigt. Besonders auffällig ist die neue Farbgebung, die bewusst von der traditionellen Gestaltung abweicht. Lehrerin Claudia Zindel erklärt die Entwicklung. In den vergangenen Jahren entstand auf der Schulhomepage und den frei bedruckten Artikeln bereits ein neues Farbkonzept, das das ursprüngliche Dunkelrot durch weitere Farben ergänzte. Und diese Farben stehen für Vielfalt an der Schule. Die Umsetzung übernahm Dorothee Wagner, die bereits Plakate und Logos für Teilbereiche der Schule entworfen hatte. Das Ergebnis fand in allen Schulgremien hohe Akzeptanz. Schulleiter Markus Wagner betont die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des quadratischen Formats, von Mappen über Zeugnisse bis zur neuen Schulkleidung. Diese Corporate Identity wird schrittweise auf alle Publikationen ausgedehnt. Auch der ehemaligen Verein und der Förderverein nutzen das neue Logo bereits. Die Umstellung dient als Vorbereitung für das 175-jährige Schuljubiläum, das 2027 ansteht. Nach den Sommerferien erscheint die erste Schulkleidungskollektion mit dem neuen Logo und mit dem Design von Schüler Matjew Gabitow. In Korbach ist am Mittwoch ein Hektar Mischwald in Brand geraten. Der hat 120 Einsatzkräfte an dem heißesten Tag des Sommers in Atem gehalten. Das Feuer brach gegen 13.18 Uhr im Talbereich unterhalb des Wanderparkplatzes Silberkuhle aus. Sofort wurden die Feuerwehren aus Korbach, Rena, Lellbach, Lengefeld, Willingen und Bad Arolsen alarmiert. Und später kamen dann auch noch Wehren aus Oberense und Eppe hinzu, um erschöpfte Kräfte abzulösen. Die Wasserversorgung erfolgte im Pendelverkehr durch Tanklöschfahrzeuge aus Willingen und Bad Arolsen. Am späten Nachmittag war der Brand dann weitgehend unter Kontrolle, jedoch flammten einzelne Glutnester immer wieder auf. Mit Werbebildkameras suchte die Feuerwehr das Gelände ab und löschte verbliebene Brandstellen ganz gezielt. Parallel zum Waldbrandeinsatz forderten weitere Notfälle die Korbacher Feuerwehrleute heraus. Im Krankenhaus Korbach löste die Brandmeldeanlage aus und meldete einen Brand in einem Ärztezimmer im zweiten Stock. Vor Ort stellte sich dies jedoch als Fehlalarm heraus, vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt, der durch die hohen Temperaturen begünstigt wurde. Die Feuerwehr Meininghausen übernahm diesen Einsatz mit ihrem neuen Löschgruppenfahrzeug. Und kurz darauf mussten weitere Einsatzkräfte auf Korbach zu einer defekten Gasleitung im Burgwald Ernsthausen ausrücken. Die örtlichen Firmen versorgten die Feuerwehrleute während des anstrengenden Einsatzes mit Getränken und mit Essen. Das Rathaus der Gemeinde Diemelsee hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Wäscherei, Kindergarten, Gefrierhaus. Etliche Anbauten und Erweiterungen sorgten zwar für mehr Raum, aber auch für ein bisschen Durcheinander beim Grundriss. Baumsleiter Lothar Lemberg hat am Dienstagabend im Diemelseer Parlament die Pläne für die Sanierung vorgestellt. Doch bevor die Pläne voranschreiten können, wollen die Gemeindevertreter nochmal genau in die Kostenkalkulation schauen. CDU-Vertreter Jörg Weidemann betonte, das Projekt hat sich grundlegend geändert. Ein Mehrfunktionszentrum soll entstehen, das nicht nur die Verwaltung beherbergt, sondern auch der evangelischen Kirche eine neue Bleibe im ehemaligen Gefrierhaus bietet. Zusätzlich ist da noch Platz für eine Gemeindeschwester vorgesehen. Die ursprünglichen Pläne aus 2024 scheiterten an der zu geringen Förderquote. Nun präsentierte Lemberg ein reduziertes Konzept. Jetzt machen wir das absolute Minimum. Der Aufzug wird rechts vom Haupteingang an die Außenwand gesetzt. Auf jeder Etage gibt es nur noch eine behindertengerechte Unisex-Toilette. Der Sitzungsraum zieht dann ins Büro des Bauamtsleiters, um im Obergeschoss dann einen durchgängigen Flur zu schaffen. Die Bürgerinfo wird weiter ins Gebäudeinnere verlegt, wo etwas mehr Platz zur Verfügung steht. Die Gebäudehülle wird gedämmt, neue Fenster eingebaut und die Elektrik auf Putz in Kabelkanälen verlegt. Die Heizung bleibt bei Fernwärme aus Hackschnitzeln. Und wir springen mal wieder nach Bad Wildungen. Das bekommt voraussichtlich nächstes Jahr ein mobiles Mietfreibad. Der zentrale Parlamentsausschuss PURG stimmte am Dienstagabend einstimmig für den Vorschlag von Bauamtsleiterin Petra Schirmacher. Das Bad mit Schwimmer- und Nicht-Schwimmerbecken soll für mindestens 10 Wochen auf dem Eltern-Kind-Parkplatz am Helloponte stehen. Die Stadtverordnetenversammlung soll nach der Sommerpause den endgültigen Auftrag erteilen. Schirmacher warnte, im Herbst müsste die Hälfte der Mietsumme überwiesen werden und bei längerer Entscheidungsfindung sei eine Anmietung für 2026 gar nicht mehr möglich. Die Stadt prüft sogar den Kauf statt einer Miete, da das Provisorium mehrere Sommer benötigt wird, bis ein neues Bad an der Sonderstand steht. Parallel diskutierte der PURG auch über ein geplantes Hallenbad. Marc Faupel von der CDU verwies auf den Investitionsbooster der Bundesregierung für Bäderbau. Während Thomas Buch von den Grünen ausschließlich ein Freibad vorschlug, betonten andere Ausschussmitglieder die Bedeutung eines Hallenbads für Schul- und Sportschwimmen sowie als regionales Alleinstellungsmerkmal. Bürgermeister Ralf Guthal mahnte wegen der hohen Kosten zu einem langfristigen Blick auf den Haushalt und mögliche Steuererhöhungen. Eine Bürgerbefragung wurde diskutiert, aber dann doch abgelehnt. Der Ausschuss beschloss, wenn das Hallenbad finanzierbar ist, wird der Parallelbeschluss zum Freibadneubau aufgehoben. Nur bei zu hohen Kosten würde man auf ein reines Freibadkonzept zurückgreifen. Die offenen Gärten, Waldeck-Frankenberg, die werden 2026 zum 10. Mal stattfinden. Bereits jetzt laufen die Planungen für die beliebte Gartenveranstaltung, die nach der erfolgreichen Neuauflage wieder zum Anziehungspunkt werden soll. Sigrid Göbel vom Veranstaltungsteam berichtet von vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer und Besucher, die das Team motiviert haben, weiterzumachen. Im Februar hatte das Team die Teilnehmer von 2024 zu einem Workshop ins Kloster Flechtdorf eingeladen, um ein Resümee über die beiden Gartentermine zu ziehen. Erstmals war das Festival nämlich nicht nur am 29. und 30. Juni, sondern zusätzlich auch am 21. und 22. September veranstaltet worden. Die Ausweitung auf einen Herbsttermin kam bestens an und soll auch 2026 so fortgeführt werden. Das genaue Wochenende im Juni 2026 ist noch nicht festgelegt, könnte aber eine Woche vorverlegt werden, um die Rosenblüte besser zu treffen. Wieder ist es möglich, an einem oder beiden Wochenenden teilzunehmen und nach den Wünschen der Teilnehmer wird wieder ein Stuhl als Erkennungszeichen vor den Gärten stehen. Landrat Jürgen van der Horst erklärte sich bereit, als Schirmherr zur Verfügung zu stehen. Als Hauptsponsor tritt wieder die Sparkasse Waldeck-Frankenberg auf, die das Projekt bereits seit 2007 verlässlich unterstützt. Interessierte können sich jetzt schon beim Veranstaltungsteam melden und nach den Details erkundigen oder sich für das kommende Jahr anmelden. Vorabbesuche in diesem Sommer oder Herbst unternimmt das Team gern. Willkommen ist eine breite Palette an Gartengestaltung, Größe und Stil, alles egal, lediglich Areale mit Schotterflächen, die werden nicht akzeptiert. Wir sind in den Sommerferien, aber wir blicken schon mal auf die Herbstferien. Denn die kommen garantiert und in den Herbstferien 2025 sollen die kreiseigenen Sporthallen in Waldeck-Frankenberg erstmals allen Vereinen kostenfrei zur Verfügung stehen. Der Kreistag hat das beschlossen, einstimmig auf Antrag von CDU und SPD, wobei auch die Berücksichtigung von Brückentagen aufgenommen wurde. CDU-Fraktionsvorsitzender Timo Hartmann betonte, dass dies der Gerechtigkeit diene, da bisher nur bestimmte Vereine Zugang zu den Hallen hatten. Die neue digitale Schließtechnologie ermöglicht eine eigenständige Nutzung der Hallen, wodurch Hausmeister nicht immer anwesend sein müssen. Dr. Ulrich von Nathusius von den Grünen unterstützte den Plan, besonders im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, deren Familien sich keine Ferienreisen leisten können. Allerdings wies er auf zusätzliche Kosten für Reinigung, Heizung und Warmwasser hin und schlug eine Kostenschätzung vor. Uwe Stoiber von den Freien Wählern merkte an, dass bisher meist Lösungen für die Hallennutzung gefunden wurden, betonte aber auch die Notwendigkeit von Reparaturen während der Ferien. Bastian Belz von der FDP unterstützte den Antrag und schlug vor, Abläufe später zu optimieren. Daniela Sommer von der SPD hob hervor, dass die kostenfreie Nutzung der Hallen in den Ferien helfen könnte, den Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen. Besonders im Kontext der anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie. Diese Maßnahme könnte auch Wettbewerbsnachteile für Vereine ausgleichen, die ihr Training während der Ferien fortsetzen möchten. Wir bleiben beim Kreistag. Die AfD sitzt da drinne und sie hat die hohen Ausgaben für Demokratieförderung kritisiert. Zwischen 2021 und 2025 wurden 154.000 Euro Landesmittel und 37.000 Euro Kreismittel verwendet, wobei die Landesförderung von 90% auf 76% reduziert wurde. AfD-Fraktionsvorsitzender Stefan Ginder stellt die Notwendigkeit dieser Ausgaben in Frage, da die Polizeistatistiken von 2001 bis 2024 nur geringe Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität zeigen. Dennoch gab es 2023 und 2024 mehr rechtsextreme Vorfälle, trotz verschiedener Vortragsveranstaltungen zur Aufklärung. Ginder sieht darin eine mangelnde Erfolgsbilanz. Landrat Jürgen van der Horst betont, dass Rechtsextremismus ein akutes Problem sei und Präventionsprogramme notwendig sind. Der Landkreis arbeitet eng mit den Kommunen, Bildungseinrichtungen und Sicherheitsbehörden zusammen, um Extremismus entgegenzuwirken. Besonders wichtig ist die Bildungsarbeit, da rechte Gruppierungen in sozialen Medien einen Vorsprung haben. Van der Horst fordert die AfD auf, konstruktiv an einem friedlichen Miteinander mitzuwirken. SPD-Fraktionsvorsitzender Karl-Höfer-Köchling unterstreicht die Bedeutung der Demokratieförderung im Alltag und warnt davor, diese finanziell zu schwächen. Jürgen Frömmrich von den Grünen sieht in der Demokratieförderung einen essentiellen Beitrag für einen den sozialen Zusammenhalt und die Stärkung der Demokratie, besonders für junge Menschen. Rund 60 Interessierte haben an der Bürgerversammlung im Aralser Bürgerhaus teilgenommen, um sich über die Ortsumgehung Wetterburg und die finanzielle Lage der Stadt Bad Arolsen zu informieren. Bürgermeister Marco Lambion erläuterte die prekäre Haushaltslage und betonte die begrenzten Möglichkeiten der Stadt, schnell gegenzusteuern. Landrat Jürgen van der Horst ordnete die Situation in den größeren Kontext von Landkreis, Bund und Land ein. Die Fragen der Anwesenden spiegelten die Sorgen wider, die mit der finanziellen Krise einhergehen. Lambion erklärte, dass die Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer das zusätzliche Defizit von 2,25 Millionen Euro nur um 1,8 Millionen Euro verringern könne, wodurch ein genehmigungsfähiger, aber kein ausgeglichener Haushalt erreicht werde. Die Erhöhung der Kreisumlage belaste die Kommunen zusätzlich. Kritische Fragen zur Finanzpolitik, wie der Bau teurer Sportplätze, trotz finanzieller Engpässe, wurden mit langfristigen Mehrwerten begründet. Die Diskussion zeigte die Spannung zwischen notwendigen Investitionen für die Zukunft und der Belastung des Haushalts. Themen wie der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur und die Sanierung der Laufbahn im Beckmannstadion unterstrichen die Herausforderungen der Stadt. Die Stadt Bad Arolsen investiert 3,2 Millionen Euro in den zweiten Bauabschnitt der Renaturierung der Thieleaue, wobei 2,3 Millionen Euro aus Bundes- und Landesprogrammen gefördert werden. Dieses Projekt ist Teil des Städtebauförderprogramms Stadtumbau in Hessen und zielt darauf ab, einen natürlichen Gewässerlauf wiederherzustellen, um die Anforderungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen. Durch die Schaffung neuer Gewässerstrukturen wird der Hochwasserschutz für Anwohner verbessert. Bürgermeister Marco Lambion betont die Bedeutung der Thieleaue für die Naherholung, die sowohl Bürgern als auch Urlaubsgästen zugutekommt. Ein neuer Spazierweg wird durch die Aufführung ergänzt durch einen Kinderspielplatz und eine Brücke über die Thiele. Sitzmöglichkeiten und ein attraktiver Platz mit Himmelsschaukel werden entlang des Weges entstehen, der auch als Kältesenke zur Klimafolgenanpassung dient. Der erste Bauabschnitt umfasst bereits die Neugestaltung eines Freizeitbereichs mit Skateanlage und Teichanlage. Im zweiten Abschnitt entstehen dann Parkplätze und eine Toilettenanlage. Der bisherige große Parkplatz wird geteilt und teilweise entsiegelt, bleibt aber als Ausweichparkplatz für den Viehmarkt erhalten. Die Planungen begannen 2020 und berücksichtigen Anregungen aus Bürgerveranstaltungen. Vorbereitende Rodungsarbeiten wurden bereits durchgeführt und der Wegebau sowie die Gewässerrenaturierung sollen in den kommenden Monaten beginnen. Das Projekt soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Weitere Details dazu sind auf der städtischen Internetseite verfügbar. Ich verlinke das mal. Die Stadt Korbach plant, die Fußgängerzone durch den Einsatz von Pollern wieder etwas sicherer zu machen, nachdem sich viele Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen Zeiten für das Be- und Entladen halten. Die Poller, teilweise elektrisch einfahrbar, sollen nur berechtigten Fahrzeugen die Zufahrt ermöglichen. Die Stadtverordneten stimmten mehrheitlich für das Projekt, obwohl es auch kritische Stimmen gab. Mit den freigegebenen 70.000 Euro kann die Stadtverwaltung nun mit der Umsetzung beginnen. Der erste Schritt ist die Installation von Pollern auf dem Kampe, gefolgt von weiteren Zufahrtswegen wie dem Bahnhof und der Professor-Kümmel-Straße. Das dauert aber dann noch ein wenig. Die Meinungen zu dem Projekt gehen auseinander. Während einige die erhöhte Sicherheit begrüßen, gibt es Bedenken hinsichtlich der Ästhetik und der finanziellen Situation. Dr. Peter Kosmich von den Grünen sieht keine zwingende Notwendigkeit für die Poller, während Helmut Schmidt von der SPD die Sicherheitsverbesserung befürwortet. Jörn Schumacher schlug vor, Rettungsfahrzeuge mit RFID-Chips auszustatten, um im Notfall schnellen Zugang zu gewährleisten. Die Verwaltung plant, die Poller schrittweise einzuführen, wobei die Bahnhofstraße 2025-26 an der Reihe ist und die Professor-Bier-Straße bei der Neugestaltung der Flamiermeile dann berücksichtigt wird. Die Gemeinde Vöhl, die kämpft mit hohen Kosten und Auflagen zur Ertüchtigung ihrer Feuerwehrhäuser, nachdem der Prüfdienst 2023 viele neue Vorschriften einführte. Bauamtsleiter Frank Winter berichtete bei der Gemeindevertretersitzung in der vergangenen Woche, dass viele Mängel bereits behoben wurden, darunter der Einbau von Ventilatoren und die Kennzeichnung von Fluchtwegen. Von 159 Beanstandungen wurden 128 Mängel beseitigt, doch die restlichen 31 erfordern erhebliche finanzielle Mittel. Ein Hauptproblem ist die Größe der Tore, die oft nur durch einen Neubau gelöst werden kann. Besonders dringend ist die Situation in Asel und Erbshausen, wo es keine geeigneten Feuerwehrhäuser gibt. Volker König von der SPD fragte nach den Fortschritten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, die Vorschriften für ländliche Kommunen realistischer zu gestalten. Es gibt eine Zielvereinbarung zwischen Innenministerium und Unfallkasse, um die Prüfungen zu vereinfachen, doch die Unfallkassen bleiben ein Hindernis. Ulrich Müller von den Freien Wählern schlug vor, Gefahr aus der Praxis zu berücksichtigen. Bürgermeister Carsten Karlhöfer betonte die Priorität der Sicherheit, warnte aber vor den hohen Kosten für Neubauten. Er schlug vor, die mit Augenmaß Prioritäten zu setzen und Zwischenlösungen wie Container zu nutzen. Das Problem ist kein lokales, sondern ein hessisches, da viele Gemeinden ähnliche Schwierigkeiten haben. Und wir blicken nach Bildung. Horst Reiß von den Freien Wählern hat da in der Parlamentssitzung zwei langjährige Ärgernisse zur Sprache gebracht. Illegale Eindringlinge in der alten Parkhöhe und der ehemaligen Villa Kraft. Bürgermeister Ralf Gutheil stimmte der Besorgnis zu und betonte die besondere Gefahr in der Villa Kraft, wo bereits eine Etage eingestürzt ist. Der Eigentümer der Parkhöhe wurde informiert und hat die Lücken in den Bauzäunen schließen lassen. Gutheil gab bekannt, dass der Erbstreit um die Villa Kraft bald gerichtlich entschieden wird und ein Kaufinteressent weiterhin Interesse am Erwerb hat. Für die Parkhöhe gibt es ebenfalls positive Entwicklungen. Ein neuer Investor, die Sparkasse Rhein-Main, plant, das ehemalige Klinikgebäude vollständig in Wohnraum umzuwandeln. Die Stadt hat empfohlen, eine Bauvoranfrage an das zuständige Kreisbauamt zu senden. Thomas Buch von den Grünen fragte nach den neuen hessischen Regelungen zu Absperrpflichten bei Volksfesten und schlug vor, das Samba- und Blumenfestival wieder in die Brunnenallee zu verlegen. Gutheil erklärte, dass die Stadt bei Besucherzahlen unter 15.000 mehr Ermessensspielraum hat, aber für dieses Jahr das Samba-Festival im Kurpark bleibt, da die Planungen bereits zu weit fortgeschritten sind. Dennis Kutschke vom Stadtmarketing fügt hinzu, dass auch das Blumenfestival 2026 bereits in Planung ist. Ben Zimmermann von der FDP wies auf beschädigte Bordsteinkanten am Postplatz hin, deren Reparatur bereits vergeben ist. Buch fragte auch nach Einspeisesteckern für Dorfgemeinschaftshäuser zur Notstromversorgung bei Stromausfällen. Gutheil verneinte allgemeine Pläne zur Ausstattung aller Häuser, erwähnte aber mögliche zukünftige Diskussionen über verbesserten Zivilschutz. Schließlich wurde die Kehrmaschine in der Stresemannstraße nun außerhalb der Schulbeginnszeiten eingesetzt, wie von Marc Faupel vorgeschlagen worden war. Der Tourismus am Edersee, der hat erneut ohne die Waldecker Bergbahn begonnen, doch ein endgültiges Aus für die nostalgische Seilbahn ist nicht in Sicht. In der Stadtverordnetenversammlung informierte Bürgermeister Nikolaus Havel über den aktuellen Stand. Der Betrieb der Seilbahn ruht seit 2024 aufgrund eines Betreiberwechsels. Als vorübergehende Lösung wurde eine Bimmelbahn auf Rädern eingesetzt, die auch in diesem Jahr im Stundentakt zwischen dem Ederseestrand und dem Luftkurort Waldeck verkehrt. Diese Interimslösung ist jedoch kostspielig und finanziell riskant. Die Stadt Waldeck betrachtet die Seilbahn als wichtige touristische Infrastruktur, unterstützt grundsätzlich eine Wiederaufnahme des Betriebs. Zusammen mit der Domanialverwaltung wird nach Lösungen gesucht. Der aktuelle Nutzungsvertrag für die Bergstation läuft am 31. März 2026 aus, doch ein Folgevertrag ist möglich. Die Gesellschafter der Waldecker Bergbahn sind auf der Suche nach Investoren, um eine Lösung zu finden und mit der Domanialverwaltung zu beraten. Willingen zeigt sich trotz herausfordernder Rahmenbedingungen robust im Tourismus. Tourismusdirektor Norbert Lopatta präsentierte kürzlich einen Bericht, der die Entwicklung nach der Skywalk-Eröffnung 2023 beleuchtet. Die Gästeankunft, die stieg 2023 auf 24 um 1,5%, während die Übernachtungen um 5,7% sanken. Besonders auffällig war der Rückgang in der zweiten Jahreshälfte ab Juli und August, eine Folge des außergewöhnlich starken Skywalk-Effekts im Vorjahr. Dennoch erreichte Willingen 2024 mit 1,141 Millionen Übernachtungen nahezu das Vor-Corona-Niveau von 1,146 Millionen aus 2019. Im bundesweiten Vergleich schneidet Willingen überdurchschnittlich ab. Während andere Tourismusregionen wie Winterberg 4%, Oberstdorf 6% oder Wickau-Föhr sogar 12% unter dem Vor-Corona-Niveau liegen, fehlen Willingen nur 0,4%. Ein Trend zeigt sich deutlich. Die Aufenthaltsdauer verkürzt sich um 0,26 Übernachtungen pro Gast. Lopatta sieht darin kein grundsätzliches Problem, da Willingen trotz höherer Preise im Vergleich zu ausländischen Zielen durch Qualität und Nähe punktet und das Gästeniveau so stabil hält. Die Anlieger der Kuhtrift in Mengingenhausen, die sind empört über den geplanten Straßenausbau ihrer 250 Meter langen Straße. Warum? Nach 37 Jahren soll die wenig befahrene Straße mit weniger als 20 Fahrbewegungen täglich nun endgültig ausgebaut werden. Anlass sind notwendige Wasserleitungsarbeiten, bei denen der Magistrat gleich den kompletten Endausbau mit Bordstein, Gehweg und neue Beleuchtung durchführen will. Die 15 Anlieger müssen sich die Kosten von rund 500.000 Euro teilen. Nach Abzug des städtischen Anteils von etwa 10.000 Euro und ein landwirtschaftlicher Betrieb, der soll sogar knapp 50.000 Euro zahlen. Die Anwohner kritisieren sowohl die mangelnden Kommunikation als auch die Verschwendung von Steuergeldern. Bürgermeister Marco Lambion begründet den Ausbau mit der erstmaligen Erschließung des Baugebietes und mit Sicherheitsaspekten für Fußgänger zum Freibad. Die Anlieger widersprechen, der Gehweg sei überflüssig, da kaum Durchgangsverkehr herrscht und andere Neubaugebiete ebenfalls ohne Gehwege auskommen. Sie sehen den Ausbau als unnötige Flächenversiegelung und sprechen von Schwarzenbörner Streichen, einem Verweis auf die legendäre Schildbürger-Geschichte. Die evangelische Kirche im Kirchenkreis, die steht vor einem ganz grundlegenden Wandel. Bei einer Informationsveranstaltung im Flechtdorfer Gemeindehaus erläuterten Pfarrerin Angela Lehmann und Dekanin Eva Brinke-Kriebel den Gebäudestrategieprozess. Bis zu den Sommerferien müssen alle Gemeinden entscheiden, für welche Gebäude, Pfarrhäuser, Kirchen und Gemeindehäuser weiterhin Fördermittel aus dem Kirchenkreis beantragt werden können. Die Kreissynode soll im Herbst darüber beschließen. Grund für diese Maßnahme sind sinkende Kirchensteuereinnahmen und fehlender Nachwuchs in der Pfarrerschaft. Die Dekanin sprach vom größten Wandel der Kirche seit der Reformation. Zitat Ende. Die anwesenden Kirchenvorstände, kommunalen Vertreter und Gemeindemitglieder diskutierten kritisch über die Auswirkungen. Viele befürchten, dass Kirchenschließungen das Fundament der Gemeinden untergraben und zu mehr Kirchenaustritten führen könnten. Kirchenkreisamtsleiter Philipp Immel betonte, dass nur das verfügbare Geld genutzt werden könne, verwies aber auf neue Kooperationsmöglichkeiten mit Kommunen. Ein Gemeindemitglied sah in der Situation auch eine Chance, den Wert der Kirche neu zu überdenken und das örtliche Engagement wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. Die Wildinger Stadtverordneten, die haben einstimmig die überarbeiteten Pläne für den Bauhofneubau verabschiedet. Nach intensiven Beratungen in parteiübergreifenden Arbeitsgruppen konnten die ursprünglich kalkulierten Kosten von 21 Millionen Euro auf 15,2 Millionen Euro reduziert werden. Das teilmassive Bauwerk schlägt dabei mit 10,7 Millionen Euro zu Buche, die Werkstatt in Massivbauweise mit 1,4 Millionen Euro. Weitere 2,5 Millionen Euro entfallen auf Verkehrswege, 140.000 Euro auf Vegetationsflächen und 430.000 Euro auf die Ausstattung. CDU-Fraktionsvorsitzender Marc Vaupel lobte die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Union, SPD-Verwaltung und Bauhofteam. Die Kostensenkung von fast 6 Millionen Euro resultiert hauptsächlich aus dem Verzicht auf eine geplante BKW-Werkstatt. Ein Vergleich mit dem Bauhof in Emstetten verdeutlichte die Herausforderung. Dort stiegen die Kosten von ursprünglich 11 Millionen Euro auf 15 Millionen Euro, eine Steigerung um 35% durch Pandemie und Ukraine-Krieg. SPD-Fraktionschef Axel Finger betonte, dass man trotz der reduzierten Summe Einsparungen und Klarheit erreicht habe. Bürgermeister Ralf Gutheil zeigte sich zufrieden mit der Verständigung, mit der sowohl die Stadt als auch die Bauhofmitarbeiter leben könnten. Und in Korbach hat wieder das Altstadtkulturfest stattgefunden, das die Innenstadt 4 Tage lang in eine lebendige Bühne für Musik, Kunst und Kulinarik verwandelt hat. Ute Jennemann, das ist die Leiterin des Fachbereichs Soziales, Kultur und Sport in Korbach, die zieht eine durchweg positive Bilanz. Es ist hervorragend gelaufen, mit großer Resonanz und mit viel positivem Feedback. Mehrere 10.000 Gäste besuchten das Festival über alle Festtage hinweg und das Konzept mit 5 Bühnen, einer vielfältigen Festmeile und Ruhezonen, das kam sehr gut an. Besonders das Schlemmerdorf etablierte sich als beliebter Treffpunkt. Es musste sogar zusätzliche Bestuhlung nachgeliefert werden. Zum Auftakt wurde Emma Kuhlmann als neue Goldmarie der Stadt vorgestellt, die in den kommenden 3 Jahren die Hansestadt repräsentieren wird. Das bunte Programm reichte von Chormusik über Rock und Pop bis zu elektronischen Klängen und französischem Flair im Le Petit Paris im Musikschulhof. Highlights waren der Auftritt der Bon Jovi Tributband Bounce auf der Rathausbühne und Comedian Dave Davis auf der Freilichtbühne im Schießhagen. Familien kamen beim Kinderflohmarkt, im Künstlerdorf und im Kinderdorf am Südportal der Kilianskirche auf ihre Kosten. Das Fest verlief absolut friedlich. Die Polizei meldete nur kleinere Vorkommnisse. Als Veranstalter sind wir absolut zufrieden, resümierte Jennemann. Und ja, das Fest wurde gefeiert, das Altstadtkulturfest, und ich habe schon erwähnt, es gibt eine neue Goldmarie. Ich habe die große Chance gehabt, mit ihr vorher zu sprechen. Emma Kuhlmann kommt aus Eimelroth und wird die nächsten Jahre die Korbacher Goldmarie sein. Und sie ist ins Studio gekommen vor der Proklamation, kurz bevor es richtig losging. Und mit ihr habe ich mal darüber gesprochen, was es so bedeutet, die Goldmarie zu sein, was es heißt, eine Stadt zu repräsentieren und auf was sie sich besonders freut. Wir gehen mal rein ins Gespräch, was, wie gesagt, vor der Proklamation stattgefunden hat. Und bei mir ist jetzt Emma Kuhlmann. Sie ist Auszubildende bei der Stadt Korbach. Sie kommt aus Eimelroth, 18 Jahre alt. Emma, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Und sie ist aber nicht nur Auszubildende bei der Stadtverwaltung, sondern sie ist auch die neue Goldmarie. Und wir treffen uns kurz vor dem Bekanntwerden. Bis jetzt ist alles geheim. Und wie schön, dass du Zeit gefunden hast, um mit uns kurz zu sprechen. Danke dafür.
Gerne.
Ja, ich habe es ja gesagt, es dauert nicht mehr lange, einige wenige Stunden, und dann stehst du auf der Bühne und wirst sozusagen bekannt gegeben. Dein Name wird dann in aller Munde sein. Wie ist das jetzt so kurz davor?
Ja, also ich bin tatsächlich noch gar nicht so aufgeregt, weil ich bin auch an der Bühne eingeteilt und da haben wir auch schon viele Vorbereitungen am Laufen, wo ich immer schön mithelfe. Und deswegen, also ich denke, die Aufregung kommt später noch ein bisschen, aber aktuell bin ich noch ganz schön entspannt.
Was sind jetzt so noch die nächsten Schritte, bis es um 18 Uhr dann auf die Bühne geht?
Genau, also wir bauen aktuell noch auf für die Bühne. Ich bin dann, denke ich mal, noch eine Stunde im Büro, mache noch was fürs Rathaus und dann gehe ich heute Mittag noch zum Friseur und ja, mache mich dann nachher im Rathaus fertig und dann geht's schon los.
Okay, wie wird sich's wohl anfühlen, dann auf der Bühne zu stehen? Hast du eine Idee?
Ja, also ich denke, es ist natürlich eine neue Situation. Ich stand jetzt noch nicht vor so vielen Leuten auf der Bühne, aber ich freue mich darauf. Ich meine, dadurch kann man sich ja auch weiterentwickeln und an sich wachsen und ja, ich freue mich sehr.
Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du erfahren hast, du wirst die neue Goldmarie?
Ja, ich habe mich natürlich erstmal darüber informiert, was überhaupt meine Aufgaben sind, weil ich wollte mich auf nichts einlassen, wovon ich nicht zu 100% weiß, was ich machen muss. Und ja, dann habe ich mich informiert. Das hat sich alles für mich sehr interessant und sehr spannend angehört. Und ja, dann war ich auch sehr neugierig und habe mich sehr gefreut.
Okay, wie, verrat uns so ein bisschen deinen Hintergrund bitte mal. Also klar, du bist bei der Stadt, aber wie bist du sonst persönlich hobbymäßig aufgestellt und wie passt das sozusagen, die Goldmarie, wie passt die da rein?
Genau, also ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, bin da auch bei der Jugendfeuerwehr als Betreuerin tätig und ja, ich arbeite ja hier bei der Stadt und klar, da gibt's auch ein paar Veranstaltungen, wo man immer schön hilft als Azubi. Und ja, ich bin immer sehr oft mit den Leuten, quatsch gerne mit den Leuten, gehe gerne auf die Leute zu. Und ja, das ist ja auch quasi dann meine Aufgabe, bei der Goldmarie die Stadt zu repräsentieren, ein bisschen auf die Leute zuzugehen, einfach ja zu erzählen.
Jetzt kommst du ja gar nicht direkt aus Korbach, sondern aus Eimelroth. Gab es denn trotzdem bereits so einen Kontakt zur Korbacher Geschichte oder den Traditionen?
Ja, genau. Also dadurch, dass ich meine Ausbildung bei der Stadt Korbach mache, gehe ich ja durch die verschiedenen Fachbereiche und war dadurch auch schon in der Korbach-Information. Und klar, da kommt man natürlich mit den ganzen Traditionen und kulturellen Sachen in Verbindung. Und ja, das hat mich auch sehr angesprochen. Und ja, in meiner Freizeit bin ich auch tatsächlich schon öfter mal zum Georg-Viktor-Turm gewandert. Da hat man natürlich auch eine wundervolle Aussicht. Genau.
Okay. Wie gut ist es dir denn gelungen, alles geheim zu halten? Weil es weiß ja keiner.
Also klar, manchen musste man es ja erzählen, um die Sachen zu planen. Aber an sich, ja, es ist natürlich schon eine gewisse Vorfreude da. Und man hat den Drang, was zu erzählen. Aber ich habe es echt schon sehr gut versucht, geheim zu halten. Natürlich, meine Eltern wussten das und wie gesagt, manche Leute hier im Rathaus, dass man für die Veranstaltungen planen kann. Aber sonst habe ich immer schön meinen Mund gehalten.
Okay, gut. Was heißt denn diese Goldmarie-Tradition eigentlich für die Stadt, so aus deiner Sicht? Was bedeutet das, Goldmarie zu sein?
Genau, also man steht hinter der Stadt, man repräsentiert die Stadt nach innen und außen, wenn Leute irgendwie Fragen zur Stadt haben, kann man die beantworten. Man ist einfach quasi das Gesicht für Korbach und ja.
Gab es denn eine besondere Vorbereitung auf die neue Rolle?
Ja, genau. Also wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht. Ich habe mich auch mit den vorherigen Goldmaries, mit der Lisa Marie Fritsche und der Tabea Adam darüber unterhalten. Denn ja, man will sich natürlich informieren, wie sich auch die Rolle anfühlt, wenn man die ausführt. Genauso Sachen halt.
Was sind denn jetzt in der Vorausschau so die nächsten Termine und wichtigsten Aufgaben, die so auf dich zukommen? Bist du schon gebrieft?
Ja, natürlich heute das Altstadt Kulturfest, was heute beginnt, ne? Die Eröffnung, da bin ich ja dabei. Auch die nächsten Tage werde ich fleißig hier sein. Genau, dann habe ich noch ein Fotoshooting, wo wir Bilder für die Ortseingangsschilder machen und touristische Bilder. Dann findet natürlich das Hanse-Festival im September statt. Da bin ich dann auch dabei. Und der mittelalterliche Markt bin ich bei der Eröffnung und mache einen Rundgang. Genau.
Ja, wir freuen uns drauf, dich da zu sehen und als Zeitung auch zu begleiten. Gibt es etwas, was du besonders schätzt an der Korbacher Stadt, an der Hansestadt? Einen besonderen Ort oder eine besondere Sache, die dir so in Erinnerung geblieben ist?
Ja, genau. Also ich finde die Altstadt tatsächlich sehr schön hier. Ich gehe gerne gerade so abends jetzt im Sommer durch die Altstadt spazieren. Auch mit meinen Eltern, mit meinen Freunden. Durch die Korbacher Fußgängerzone gehe ich natürlich auch gerne mal ein bisschen bummeln.
Gibt es irgendeine Entwicklung in Korbach, sei es mit den Geschäften oder sei es bei den Bauten, die dich jetzt so persönlich besonders beschäftigen?
In der Fußgängerzone soll ja was auch für die jüngeren Leute hinkommen. New Yorker steht ja im Raum.
Gibt es denn ein Lieblingsplätzchen in Korbach? Du hast gesagt, du gehst abends mal ganz gerne durch die Altstadt oder den Grünen Gürtel vielleicht. Gibt es irgendein Plätzchen, wo du besonders gerne dich mal hinsetzt oder mal schaust?
Ja, man kann sich natürlich sehr gut an den doppelten Stadtmauerring setzen abends, kann sich was Kleines zu trinken mitnehmen, sich da schön auf eine Bank setzen und einfach ein bisschen die Kulisse genießen. Am besten natürlich auch mit Freunden.
Da sitze ich persönlich auch sehr gerne, muss ich sagen.
Ja, ist auch
weil ich
schön.
In der Nähe wohne und es ist sehr angenehm, wenn die Sonne leicht runtergeht und es gibt ja schöne, viele Plätze, wo man sich hinsetzen kann, von daher kann ich bestätigen. Ja, okay. Wenn es jetzt jemanden gibt von außerhalb, der Korbach gar nicht kennt oder noch nicht hier war, was würdest du sagen, warum sollte er mal hierher kommen und was wäre so das, was du ihm empfehlen würdest, was er machen sollte?
Also auf jeden Fall würde ich ihm empfehlen, mal an die Korbach-Information zu gehen, denn da kann man sich auf jeden Fall sehr viele Informationen über Korbach holen. Ich würde auch wahrscheinlich empfehlen, eine Stadtführung zu machen. Hier kann man einfach dann viel über die Geschichte und so lernen von Korbach. Ja, und kommt natürlich darauf an, wo die Interesse liegt, wie alt die Personen sind, aber natürlich auch ein bisschen die Umgebung von Korbach zeigen oder beschreiben. Wie ich eben schon gesagt habe, der Georg-Viktor-Turm ist sehr schön anzusehen, gerade wenn man gerne in der Natur ist.
Was gibt's? Wir unterhalten uns ja, wie gesagt, vor deiner Proklamation.
Ja.
Was ist das, wo du dich am meisten darauf freust, so im jetzigen Augenblick?
Oh, ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn es endlich raus ist, dass man einfach damit ein bisschen offener umgehen kann. Und ich freue mich tatsächlich auf das, was kommt. Ist ja für mich auch neu. Ich bin gespannt. Ich denke, da wird auch die ein oder andere Überraschung dabei sein. Aber ich freue mich einfach, dass ich an meiner Aufgabe wachsen kann, dass ich mich weiterentwickeln kann. Ja, und dass ich einfach die Stadt quasi repräsentieren kann und das Gesicht von Korbach bin.
Jetzt wissen es ja noch nicht viele Leute auch aus deinem direkten Umfeld, Familie, Eltern vielleicht. Aber wie haben die reagiert darauf, dass du gesagt hast, ich mach das?
Also bis jetzt waren tatsächlich alle sehr begeistert und freuen sich mit mir. Ist natürlich auch schön zu sehen, wenn die dann mal später ein paar Bilder von mir sehen. Also sie sind sehr stolz.
Ja, verständlich. Gibt es, du hast gesagt, du hast dich ausgetauscht mit deinen Vorgängerinnen, den direkten beiden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Gibt es noch eine Goldmarie, die dich besonders inspiriert hat oder eine andere Figur, sage ich mal, wo du gesagt hast, Mensch, so könnte ich mir das auch vorstellen?
Ich meine, jeder ist ja, wir sind ja alle unterschiedliche Menschen. Jeder macht das halt so auf seine Art, denke ich mal, ne?
Ja. Und du wirst deinen Weg gehen. Ich danke dir für das Gespräch. Wir sind schon durch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viele neue Erkenntnisse und eine tolle Zeit. Und vielleicht sprechen wir uns irgendwann mal wieder. Und dann interessiert mich, wie es dir so ergangen ist mit deinen vielen Terminen und öffentlichen Auftritten. Dankeschön.
Ja, danke dir.
Ja, und nach diesem Gespräch mit Emma, der neuen Goldmarie, schauen wir mal, was steht so an, was für Veranstaltungen gibt es demnächst. Die erste Ferienwoche hat ja begonnen und während in der letzten regulären Woche nochmal alles so richtig prall gefüllt war, vielleicht sogar etwas überfüllt war im Redaktionskalender, da haben sich nur die Termintypen etwas geändert. Heute Abend tagen die Stadtverordneten in Lichtenfels. Am Mittwoch startet in Sachsenberg der Bau eines Mini-Teeguts. Da schauen wir uns mal hinsichtlich Konzept und Zielgruppe an. In Herzhausen steht am Donnerstag die Brötchenprüfung der hiesigen Bäckererinnerung an. Abends wird es dann musikalisch mit dem Jubiläumskonzert der Concordia in der Thomaskirche in Rehna. Und das Wochenende hat mit 24 Stunden Schwimmen im Fassberger Freibad, dem Schützenfest in Neukirchen, 50 Jahren Jugendfeuerwehr Herzhausen und dem Diemelseer Feld-Itler-Fest dann doch einiges zu bieten. Ich habe es ja gesagt, ich lasse dich nicht ohne eine gute Nachricht aus dieser Podcast-Folge, die etwas länger geworden ist diesmal, aber naja, wenn so viel los ist, dann machen wir das auch so. Die gute Nachricht ist aber folgende, bis 2026 soll nämlich das Radfahren von Adorf nach Pattberg einfacher werden, dank eines neuen Radwegs, den die Gemeindeverwaltung Diemelsee gemeinsam mit der Stadt Marsberg plant. Der Weg beginnt an der Grube Christiane und führt dann über die Bredelarer Straße, gesichert durch Warnbarken und Stoppschilder. Er verläuft an der Reniger Mühle vorbei und folgt einem bestehenden Wirtschaftsweg am Fuße des Mühlenbergs. Auf der NRW-Seite führt er entlang der Rhene bis zum Anschluss an Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Marsberg setzt den Weg dann entlang einer alten Schleppbahntrasse bis nach Pattberg fort. Dabei muss die Landesstraße zweimal überquert werden. Warum ist das jetzt eine gute Nachricht? weil sie mal zeigt, dass auch länderübergreifende Projekte möglich sind, an denen mehr als zwei Parteien am Tisch sitzen. Ursprünglich sollte der Radweg als wassergebundene Wegedecke ausgeführt werden, also sprich Schotter, doch stattdessen wird Asphalt verwendet, was zu einer Einigung mit einem Grundstückseigentümer führen musste. Ein besonderes Highlight des Projekts ist die Querung der Rhine. Statt einer klassischen Brücke solle ein entkernter Bahnwagen zum Einsatz kommen, was die Baukosten von 300.000 auf etwa 150.000 Euro reduziert. Bürgermeister Volker Becker lobte das Projekt als schnelle und gute Lösung und die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro, wobei die Gemeinde nur 46.000 Euro trägt. Die Strecke ist etwa 2,4 Kilometer lang, wovon zwei Drittel auf Diemelseer Gebiet liegen und die Umsetzung ist für dieses und für das kommende Jahr geplant. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 7372 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch ganz schnell diese schöne Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Wahlecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify und YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Wahlecker bewegen. Dein Dennis Schmidt.